Ja, hallo zusammen. Schön, dass wir hier zusammenkommen können. Ich hatte eigentlich versucht, mit dem Titel versucht, den Award für den längsten Talk-Titel hier zu gewinnen, aber ich habe im Programm gesehen, da habe ich schlechte Karten, da sind noch viel längere drin. Was steckt so drin? Parallelisierung von Algorithmen für die semantische Suche mit CUDA. Also Parallelisierung, semantische Suche. Der Use Case und CUDA, die Technologie, die verwendet wird. Ich fand das schon immer sehr spannend, als ich mich so angefangen habe, mit Computern zu beschäftigen, diese Rechenpower zu haben und so weiter und viel berechnen zu können, parallel große Rechner, die stärksten Prozessoren und so weiter, was man so hatte. Und als ich dann jetzt im letzten Jahr auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit war, kam halt eben das Thema halt Parallelisierung zur Beschleunigung von großen Rechenaufgaben halt gerade richtig. Das passte einfach zusammen. Das möchte ich halt euch heute vorstellen, was ich da im Rahmen der Arbeit erarbeitet habe. Und ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal, es sind teilweise ein bisschen stark theoretische Teile drin, aber das kriegen wir durch, auch wenn es heute schon ein bisschen spät ist. Ich möchte einmal kurz vorstellen, was eigentlich das Problem ist oder das Problemfeld, in dem ich mich dort bewegt habe, wie ich dann halt eben die Parallelisierung angewendet habe und eben entsprechend halt CUDA bzw. GPUs halt für die Lösung genutzt habe. Natürlich auch die Ergebnisse vorstellen. Vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs vorweg. Jetzt bei uns in der Firma, in der Tarent, arbeiten wir heute hauptsächlich so mit Business-Applikationen. Da baut man ja heutzutage Microservices, man liest mal ein paar Daten aus der Datenbank oder sowas und gibt ja an irgendeiner Schnittstelle vorne raus. Das sind ja noch relativ langweilige oder wenig daten- oder rechenintensive Aufgaben. Aber es gibt natürlich immer hin und wieder den Fall, dass man halt doch mal ein Thema hat, wo man einfach ja, schnell rechnen muss, was halt irgendwie mit einer normalen Applikation einfach nicht so möglich ist. Und ja, da haben sich jetzt einfach in der letzten Zeit ja sehr viele CPU- oder Prozessortechnologien halt auch aufgetan, da es halt einfach mehrfach das Problem gibt, solche Probleme zu lösen. Das haben wir halt in der Vergangenheit so CPU-Extensions, MMX kennt vielleicht noch der eine oder andere, aber AVX oder wie sie alle heißen, SGX, AES und so weiter sind so Technologien, die ja als Co- Prozessoren oder als Teil des Befehlssatzes von modernen Prozessoren sind. Man kennt heute Multicore-CPUs, das ist ja halt das, was eigentlich in jedem System verbaut ist, auch in Smartphones oder in Kleinstcomputern wie in Raspberry Pi. Aber auch da muss man ja halt, um das wirklich auszunutzen, schon spezielle Sachen verwenden. Dann das Thema für heute, Graphical Processing Units, ja, ist gerade halt im Bereich 3D-Entwicklung ja groß geworden, damit jetzt durch Blockchain und AI-Themen auch immer wichtiger geworden. Gerade jetzt aber auch im Bereich AI mit Tensor Cores, das ja nochmal wieder eine Spezialgattung ist. Einfach halt was wir den immensen Rechenbedarf dort halt eben befriedigen soll. Ein bisschen Sonderthema sind Quantencomputer, aber auch die sind ja halt mittlerweile verfügbar. Also ein D-Wave-Computer ist eine Variante davon, ist halt auch im Amazon AWS Bracket einfach direkt buchbar und nutzbar. Und auch das ist halt eigentlich allgemein verfügbar. Und halt eben entsprechend für mathematisch harte Probleme auch das Mittel der Wahl. Da gibt es auch viele Varianten, dass man diese FPGAs verwendet, Field Programmable Gateway Arrays, wo man halt eben quasi ja die Hardware auch so zusammenstückeln kann, um halt das optimal für das Problem zusammenzubauen. Viel im Audiobereich oder Encoding, Transcoding, solche Themen halt irgendwo verwendet. Aber auch das gibt es auch in der AWS Cloud einfach halt zur Verfügung. Das heißt, man kann das halt auch verwenden. Und eben, wenn man halt so ein Problem vor sich hat in der Softwareentwicklung, auch dafür nutzen. Apple brauche ich jetzt auch nicht zu erwähnen, mit einem sehr speziellen, extra für ihr System designten Prozessor, ein M1 oder jetzt mittlerweile ein M2 mit sehr viel für ProRes-Encoding, für Koprozessoren, für Face-ID oder eben für auch die KI-Berechnungen zur Beschleunigung derer ist halt alles so ein Thema. Ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, sich damit auch zu beschäftigen und halt auch bei anderen Problemen, die man so hat, halt mal sowas in Erwähnung zu ziehen, das dafür zu optimieren. Gut, aber ja, eigentlich geht es jetzt darum, eine Herausforderung zu lösen im Bereich Multimedia Information Retrieval und zwar eben halt die semantische Suche oder die Suche in großen Multimedia-Bibliotheken. Man kann sich vorstellen, da gibt es natürlich halt viele große Collections an Multimedia-Bibliotheken. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem random Broadcaster rausgesucht. Der hat natürlich halt sehr viele Serien und Filme und sonst irgendwas halt produziert und hat irgendwo in einem gigantischen Archiv. Und wenn der jetzt mal nochmal wissen muss, die und die Person in der und der Szene, was ist denn da gewesen, was haben wir da an Material, dann ist das natürlich halt schwierig, das alles mal kurz durchzugucken und da jetzt wiederzufinden. Meistens gehen die dann nochmal hin und filmen das nochmal neu, weil das einfacher ist. Da kann man natürlich mit KI wunderbar diese Sachen automatisch analysieren lassen. Ne? Das ist jetzt mal so ein Beispiel, wo so eine Prediction ist, was ist da gerade für eine Stimmung halt, ne? So Mood Detection von den einzelnen Leuten. Und da kann man halt natürlich verschiedenste Machine Learning Algorithmen auf sowas drauf loslassen. Dann habe ich halt einen großen Informationsbasis zu den Videos, für jede Szene dann halt eben entsprechende Metadaten. Und um die halt sinnvollerweise zu organisieren, verwendet man halt im Multimedia Information Retrieval eben gerichtete Graphen, indem ich dann halt eben sowas abbilde. Ich habe mir zwei Personen zum Beispiel, die Jane und den Jim, und, die haben irgendwo halt eine Beziehung zueinander hier, die ist jetzt in beide Richtungen gerichtet, das ist attached. Und von Jane weiß man halt irgendwo durch die Erkennung, das ist vom Typ Frau, hört sich ein bisschen komisch an, aber ihr wisst, was ich meine, das ist auch Typ Person. Man sieht hier vielleicht noch auf dem Kopf, dass auf dem Kopf halt ein Hut ist und dass der Hut eben auf dem Kopf sitzt und sowas. Das sind halt Informationen, die man dann halt so zusammenbringen kann und in einen semantischen Graphen oder in einen Knowledge-Graphen halt eben überführen kann und so organisieren kann, dass man sie durchsuchbar machen kann. Zum Beispiel hier ist dann halt eben der Multimedia-Feature-Vektor-Graph. Und solche Graphen kann man dann halt eben wunderbar in Graphdatenbanken abspeichern. Neo4j als Beispiel, aber da gibt es auch morgen nochmal einen Vortrag dazu von dem Hersteller der ArangoDB, der auch nochmal erzählt, wie man dort mit Graphen in der Datenbank arbeiten kann. Und das ist auch alles schön gut. Und ich kann dann halt solche Beispiele, also solche Suchen durchführen, wie eine, gibt mir ähnliche Bilder wie dieses, wo ich dann aussuche, ah, das ist auch ein Mann und eine Frau und irgendwie ein Hut involviert oder sowas. Oder halt eine bestimmte Farbe oder ein bestimmter Ort. Ich kann halt auch Recommendations machen halt, ne? Also wenn das halt gesucht ist, dann das und das ist halt so ähnlich oder da ist wiederum halt die Person drauf oder sowas. Und das kann man halt wunderbar machen für so Use Cases, so wie auch für Thumbnail, für A-B-Testing dann halt, ne? Was kommt beim Kunden besser an oder sowas. Dann kann man halt sagen, gib mir mal Bilder wie die, dann kann ich die halt reinwerfen und dann sehen, was irgendwo mehr geklickt wird oder sowas. Und solche Graphdatenbanken, wie gesagt, die können das halt gut, aber solche Graph-Operationen, die sind dort auch sehr langsam. Langsam im Vergleich, dass ich, wenn ich jetzt halt so 100.000 Medienelemente habe und dann den entsprechenden Graph dazu habe, dann dauert es halt auch schon mal halt irgendwie mal 5, 10 Sekunden oder sowas, bis ich da bestimmte Ergebnisse habe. Das kann halt in bestimmten Situationen schon blöd sein. Gibt es den Punkt, das zu beschleunigen mit Graph-Codes? Ist halt im Rahmen der im Lehrgebiet entwickelt worden. Und der Ansatz ist halt folgendes: Ich habe halt eben hier meinen ganz großen gerichteten Graphen und für ein bestimmtes Szenario oder eine Szene oder ein Bild habe ich halt eben hier meinen Graphen zu dieser Szene. Und den kann ich halt eben mathematisch eine Matrix umwandeln über eine Operation, die heißt eine Stellvertretermatrix sozusagen. Das heißt also, ich habe ja hier einen gerichteten Graphen mit bestimmten Typen an den Kanten. Und für jeden Knoten kann ich dann sozusagen hier in der Matrix eben den Knoten halt zuordnen und kann halt die Beziehungen untereinander halt eben mit einer 1 besetzen innerhalb der Matrix, um zu sagen, da gibt es halt eine Verknüpfung zwischen den beiden Knoten. Und wenn ich dann halt eben noch einen Wert dahinsetze und nicht nur eine 1 verwende, dann habe ich halt eben auch den Typen dort abgebildet. Mathematisch sieht das dann halt eben eher so wie hier unten rechts aus, dass ich dann halt eben ja wirklich eine Matrix habe und programmatisch habe ich dann vielleicht noch ein Dictionary dazu, was mir halt eben die Items, eben die Knoten da halt noch dazu eingibt. Und dadurch, dass ich dann halt eine Matrix habe, kann ich halt eben mit Matrix-Operationen oder sowas bestimmte Sachen halt eben wesentlich schneller lösen, als das eine Graph-Datenbank machen kann. Und eine Operation dazu ist halt eben die Ähnlichkeitssuche oder Recommendation oder die ähnliche Typen innerhalb der Matrix. Und das ist halt quasi der Algorithmus, den ich dann halt den ich parallelisiert habe. Der funktioniert im Groben eigentlich so, dass ich halt drei Metrikwerte berechne. Wir sind hier mit Metric Feature, Metric Feature Relationship und Metric Relationship Type betitelt. Das brauchen wir jetzt gar nicht so genau wissen, was da im Einzelnen passiert. Aber das ist im Prinzip, dass ich in der einen Matrix schaue, was ist dort, sind da dieselben Typen drin? Wenn ja, haben die denselben Wert? Und dann kann ich die halt eben zusammenzählen, kann da halt quasi einen Durchschnitt bilden. Und dann habe ich halt eben einen Wert, eine Metrik dazu. Und die kann ich dann halt sortieren und sagen, halt, was dann halt ähnlicher ist. So, und das funktioniert natürlich so, dass ich das halt für jede quasi zwei Elemente in der Collection halt mache. Das heißt, ich habe halt eben meinen Query-Graphen und dann schaue ich halt eben nach, welche Elemente habe ich dort in der Collection, berechne für jedes halt eben dann zueinander den Metrikwert, habe dann am Ende halt meine Ergebnisliste, die kann ich dann halt nochmal nach der Wertigkeit sortieren und habe dann halt mein Result-Set. Und wie hier schon angedeutet ist, kann ich das halt eben schon parallelisieren, dass ich natürlich diese Metrikberechnung für diese zwei Elemente parallel mache. Das kann man jetzt hier in meinem Task-Graphen sehen. Ich habe halt meinen Query-Graphen, ich habe meine Collection mit den ganzen Graph-Codes und dann nehme ich halt eben mein Query für jede Berechnung, dann eben entsprechend ein Element aus der Collection, berechne die Metriken. Das kann man halt eben hier parallel machen. Also diesen Schritt hier kann ich halt quasi, wenn ich genug Prozessorelemente habe, einfach parallel komplett durchführen. Einen Schritt weiter gedacht kann ich natürlich auch sagen, das ist halt hier dieser Algorithmus, der schaut halt für jeden Wert innerhalb der Matrix, gibt es das halt auch in der in dem Vergleichsgraphcode? Und wenn ja, ist der halt der Wert besetzt, also steht da eine 1 oder was höher wäre es als 0 drin. Und dann der dritte Metrikwert ist der Typ identisch. Ist auch gar nicht so wichtig. Eher relevant ist halt eben für den Algorithmus, dass ich natürlich sagen kann, wenn ich das für jedes Element innerhalb der Matrix machen kann, kann ich das natürlich halt auch wieder parallel durchführen. Das heißt, da habe ich den zweiten Ansatz, das parallel zu machen. Das heißt, im Task-Graphen sehe ich dann halt hier, ich habe immer die Metrikberechnung. Dann kann ich für jedes Feld in der Query-Matrix halt eben nochmal diese Vergleichsoperation machen, bekomme mein Ergebnis, das kann ich mir irgendwo in Zwischenspeicher speichern, kann das nochmal reduzieren. Das kann man halt parallelisieren, wenn man halt genug Elemente hat. Wenn ich jetzt eine Matrix mit 6 Elementen habe, dann lohnt sich das nicht zu parallelisieren, aber wenn ich jetzt so eine Matrix habe mit mehreren Millionen Elementen, dann wiederum schon. Und zu guter Letzt kann man halt auch die Sortierung auch parallel durchführen. So, dass man halt zu dem Thema, mit dem ich mich halt beschäftigt habe, das war sozusagen die Ausgangslage oder beziehungsweise der Ansatz, was man halt hier parallelisieren kann. Und man sieht halt eben, das ist sehr gut parallelisierbar. Das heißt, ich kann halt wenn ich sehr viele Prozessorkerne habe, kann ich das halt auch in sehr vielen Schritten parallel machen. Und da bieten sich halt eben bestimmte Architekturen an. Schauen wir mal drauf, was es halt für parallele Compute-Architekturen gibt. Da gibt es hier Flint's Taxonomie. Teilt es eben ein in Single Instruction Single Data bzw. Single Instruction Multiple Data und eben andersrum Multiple Instruction Single Data, Multiple Instruction Multiple Data. Das hier, SISD, ist quasi das, was man halt so als einen Standard-Einkernprozessor hat, so ein 486er oder so einer der ersten Pentium-Generationen. Ne? Das sind so die typischen, die können halt haben einen Instruktionscounter, laden Daten irgendwo in den Speicher, führen eine Operation auf die Daten im Speicher aus und so weiter, geht es dann halt durch. Die MISD, das ist im Prinzip dann, dass ich das halt parallel mache, trotzdem auf denselben Daten. Das wird häufig verwendet, zum Beispiel in der Raumfahrt oder irgendwo, wo ich halt sehr genaue Berechnungen haben will, wo ich nicht will, dass irgendwie der Kurs von so einer Raumfähre halt irgendwie durch einen Bitkipper oder sowas halt da mal so ein bisschen am Zielpunkt vorbeigeht. Da kann man halt eben sich selbst kontrollierende Systeme halt bauen. Das ist aber nicht interessant für die Parallelisierung, da sind eigentlich hier die beiden halt spannend. Das heißt, ich führe eine Operation aus auf mehrere Dateneinheiten zur selben Zeit. Das ist dann typischerweise das, was GPUs machen. Und wir haben hier die Multiple Instruction Multiple Data. Das ist halt, wenn ich halt mehrere Instruction Counter habe oder Instruction Listen. Das wäre halt typischerweise bei Mehrkernprozessoren der Fall. Ne? Da habe ich zwei Applikationen, die haben ihre Instruktionslisten und zwei Prozessorkerne können die halt irgendwo abarbeiten. Das ist gut für Multipurpose Computing auch. Also wenn ich da irgendwas habe, ich mehrere Anwendungen habe, kann ich das halt machen. Aber wenn ich jetzt halt besonders viel parallelisieren will, eignet sich dieses Prinzip hier eher, weil es sich besser organisieren lässt. Deswegen sind halt hier diese Mehrkernprozessoren, hat man ja üblicherweise auch weniger Recheneinheiten oder sowas. Hat man im Desktop vielleicht 8 Cores oder von mir aus 12 oder 16 oder sowas, im Serverbereich knapp unter 200. Aber halt eben hier im GPU-Bereich, da haben wir halt schon mehrere tausend bis hoch zu, ich glaube, das Top-Modell von Nvidia hat gut 40.000 Kerne. in einer GPU. Ich kann halt mehrere in einem System haben. Aber wie funktioniert das überhaupt, auf einer GPU, auf einem Grafikprozessor zu programmieren? Es ist ein Grafikprozessor an sich, der ermöglicht das eigentlich gar nicht, aber wenn ich jetzt halt eben eine GPU habe, also sprich eine, die mir ermöglicht, dort halt auch eigene Programme zu platzieren, typischerweise für die 3D-Bearbeitung, wenn ich dort Shader halt eben programmieren kann, dann kann ich halt eben auch dort einfach, ja, Shader sind auch nur Programme, ist auch nur Code, der ausgeführt werden kann, da eben auf der CPU, da habe ich spezielle Datentypen, habe nicht dasselbe Environment, wie ich das jetzt bei einer normalen Programmierung habe, aber das geht eben. Das sind SIMD-Prozessoren und sie ermöglichen halt eben, dass man halt massiv parallel etwas ausführt, weil wenn ich da halt irgendwo 4000 Recheneinheiten oder 15, 20, 40.000 habe, muss ich die natürlich auch auslasten, dafür sind sie gebaut, also gibt es auch Wege, das zu tun. Funktioniert super für lineare Algebra, Vektoraddition und Matrixmultiplikation, deswegen, dass sie halt auch viel im KI-Bereich halt eben, was Machine Learning-Modelle das halt eben verwenden. Limitiert ist man durch PCI Express die Größe des Memories auf der GPU, weil ich muss immer die Daten erstmal halt vom Hauptspeicher oder sonst wo dahin schieben. Und PCI Express ist halt eben nicht so schnell, wie jetzt die Anbindung halt direkt von dem Memory an die CPU. Und oft ist halt auch der Speicher dort nicht wahnsinnig groß, also der Hauptspeicher ist typischerweise größer. Man hat dann, wie ist das aufgebaut? Wir haben halt hier so eine GPU, das ist jetzt eine NVIDIA-Architektur, diese G80, G92 oder die GT200. Da haben wir hier diese gelben Boxen, das sind Streaming-Multiprozessoren. Das heißt, das ist eine Prozessoreinheit, quasi wie ein Kern. Der hat allerdings halt, also kann Instruktionen ausführen, der hat aber halt eben hier noch diese Stream-Prozessoren, die dann halt eben diese eine Operation auf mehrere Daten durchführen. Das heißt also, hier ein Prozessor ist dann in der Lage, mit den 8 Kernen dieselbe Instruktion auf 8 unterschiedliche Datenbereiche halt durchzuführen. Und davon kann man halt natürlich mehrere haben. Das ist so die erste Generation, da gab es dann 2 davon, dann gab es mal 3 und heute sind wir halt irgendwo bei so einer größeren Architektur, wo man einfach sehr, sehr viele Kerne hat. Das Schöne ist halt eben, dass die halt alle halt auch separat sind. Das heißt also, man kann sie halt auch so schedulen, dass man sie halt nicht immer, dass man nur eine Operation macht, sondern man hat auch Threads und andere Varianten, um das halt noch ein bisschen effizienter zu machen. Dann kommen wir mal zu CUDA. Was ist da noch das Besondere? CUDA ist halt eben eine proprietäre Technologie von NVIDIA, Hardware- und Software-Architektur zusammen. Das heißt also, das funktioniert einfach von der Entwicklung in die Hardware zusammen. Da hat man einen Hardware-Scheduler, den man halt eben aus der Software dann zwar ansteuern kann und sowas, aber das ist halt sehr eng miteinander verwoben. Das ist 2007 veröffentlicht worden und es ermöglicht einfach viele Varianten, dass man halt eben auf der GPU Datenverarbeitung durchführen kann. Wie kann man das programmieren? Das war natürlich für mich dann die Frage, ja, ich muss jetzt halt meinen Algorithmus mal halt entwickeln. Und da bin ich da halt eben dahin gekommen, habe gedacht, geil, was mit Java machen oder Golang oder Python oder irgendeiner anderen coolen Programmiersprache. Und nein, es ist leider nur mit C oder C++ Extensions möglich oder das ist das, was CUDA halt anbietet. Natürlich gibt es halt irgendwo Wrapper, dass man mit Java, JNI diese Sachen halt trotzdem anschließen kann, aber man muss durch die Hardschule, wenn man da gerade am Anfang halt rein will, das mit C und C++ zu machen. Witzig ist ja, ich habe ja gerade gesagt, Fun Fact sozusagen, die ist 2007 veröffentlicht worden, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und in dem Zeitpunkt, da habe ich auch schon mit C gearbeitet und da habe ich eigentlich gesagt, so Gott sei Dank, nach dem Abschluss der Arbeit, da bin ich fertig mit, da brauche ich nicht mehr wieder hin. Jetzt kam mir das in meiner Masterarbeit dann doch nochmal wieder rauf, aber gut, hat irgendwie dann doch geklappt. So schwer ist es nämlich gar nicht. Wie macht man nämlich so eine Programmierung einer GPU? Prinzipiell habe ich so etwas wie einen Kernel und das ist halt einfach eine Codefunktion, die auf der GPU ausgeführt wird. Das ist halt isolierter Stück Code, das wird halt eben dort ausgeführt. Man hat dann im Code immer 2 Sachen, sozusagen das Device und den Host. Das Device ist dann halt eben das, quasi die GPU, auf der Code dann ausgeführt wird. Und eben der Host, das ist dann halt eben das, was auf der CPU ausgeführt wird. So, und zwischen den Geräten muss ich dann natürlich halt eben Daten austauschen, hatte ich ja gesagt. Also ich muss halt die Daten, damit sie halt bearbeitet werden können, in die GPU, in die Grafikkarte laden. Und das mache ich dann natürlich mit klassischer Memory-Verwaltung. Memory Allocation, Memory Copy, Speicher wieder freigeben. Also eben halt, ne, wenn ich mir Funktionen ausführen möchte, Daten in den Speicher laden, also erstmal allokieren, dann transferieren, also die Funktion durchführen, das Ergebnis zurücktransferieren, den Speicher wieder freigeben. Kann zu lustigen Seiteneffekten führen, kennt man vielleicht. Die wichtigen Statements sind hier einmal nochmal Global und Device, die sozusagen halt angeben, wo welche Funktion ausgeführt wird. Ich habe ja gesagt, das sind halt eben quasi C-Extensions und so habe ich halt eben hier so eine Kernel-Funktion. Und wenn ich dann halt hier diese Extension, dieses underscore, underscore, global, underscore, underscore reinschreibe, dann signalisiere ich damit, diese Funktion ist dafür gedacht, dass sie halt eben auf der GPU ausgeführt wird. Ansonsten habe ich halt hier so typisch meine Main-Funktion, dann kann ich halt hier diese Funktion aufrufen und kann ich noch ein Hello World ausgeben, muss ich aber nicht, aber das ist halt schon ein erstes Programm, was sozusagen halt eben für eine GPU kompiliert werden kann. Und diese Werte, die sind hier natürlich noch ganz spannend, die geben nämlich nachher an, wie oft sozusagen oder wie viel parallel das halt eben ausgeführt wird. Aber so tief will ich eigentlich gar nicht einsteigen. Gucken wir erstmal dran, ich habe jetzt diesen Code, da haben wir ja schon gesehen, das sind halt Extensions, die der C-Compiler erstmal nicht umsetzen kann. Deswegen hat CUDA halt einen eigenen Compiler, der halt eben NVCC heißt und der setzt eben auf GCC auf, kann halt auch in dem entsprechenden Tooling verwendet werden. Dann gibt es immer noch spezielle Extensions, also File-Extensions, die dann halt eben signalisieren, dass da halt CUDA-Code drin ist. Verwende ich dann halt eben den Compiler halt für die CUDA-Klassen oder für die CUDA-Header. Und das Ganze wird aber auch schön von CMake unterstützt. Das heißt also, man kann das halt auch in seine bestehenden C-Tooling halt auch irgendwo einbinden. Ist aber wie immer bei C mit diesen ganzen Sachen, mit Make-Files und so weiter und so fort nicht so einfach. Gut, das ist dann das Hello World, das kann ich kompilieren und ausführen, aber es tut ja noch nichts. Und da wird es jetzt halt eben erst spannend, wenn wir halt mal schauen, wie das eben funktioniert, wenn ich das mache. Ich habe hier mal eine Funktion, um halt zwei Zahlen zu addieren. Da muss ich dann hier entsprechend halt drei Parameter hinzugeben. Und zwar muss ich halt eben sagen, halt einmal A, das sind halt die beiden Operanden für die Addition und halt eben das Ergebnis, wo es halt reingeschrieben wird. Und diese Sachen muss ich dann halt eben bei mir lokal einmal vorhalten. Das heißt, ich muss einmal sagen, es gibt einen Wert für C und Device C. Das ist dann nachher das, wo ich das Ergebnis dann reinlade. Dann muss ich das eben auf der GPU allokieren, diesen Speicherbereich. Ich muss angeben, welche Größe dieser Speicherbereich hat. Und dann kann ich diese Addition halt durchführen. Ich übergebe jetzt 2 und 7 mit und lass das Ergebnis halt in DevC reinschreiben und dann verwende ich Memory Copy, um das Ganze halt eben aus dem Device Pointer in den lokalen Pointer zu schreiben. Das ist hier die Richtung, Copy Device to Host. Und dann wird halt quasi das Ergebnis, was im Speicher der GPU ist, zurückgeschrieben. Ja, und dann kann ich das Ergebnis halt wieder lokal in meinem Code verwenden und ausgeben oder was auch immer. Wichtiger Punkt natürlich. Ich muss den Speicher wieder freigeben, ansonsten steht er mir nicht mehr zur Verfügung. Jetzt haben wir immer noch nichts parallel gemacht, das ist jetzt einfach nur eine Addition, die halt auf der GPU funktioniert. Und da kommt jetzt sozusagen die Magic rein, dass ich hier Parameter angeben kann. Ich hatte vorher mal jetzt 1,1 drin stehen, jetzt habe ich halt 5,1. Und das kann ich halt eben verwenden, um zu sagen, das soll jetzt quasi in einem Block von 5 ausgeführt werden. Und da kommen halt solche wieder Magic-Variablen da rein, die hier irgendwie vorher nicht deklariert wurden. Das sind quasi Variablen, die der CUDA-Compiler halt dort mit eingibt. Je nachdem, wie dies gescheduled ist im Programm auf der GPU, haben diese Parameter halt Werte. Also da kann ich dann halt sehen, zur Laufzeit, wenn diese Funktion ausgeführt wird, kann ich halt eben hier ein X reinschreiben. Das wird dann halt 5-mal passieren. Und dann steht halt in dem einen drin, in dem einen x eine 1, in dem anderen eine 2, 3, 4 und 5 und so weiter. Und so sehe ich dann, was ich dann halt hier mache. Und so habe ich dann halt mehrere Ergebnisse. Die schreibe ich dann natürlich nicht mehr in eine einzelne Variable, sondern halt in ein Array. Und dort steht dann halt eben drin, je nachdem, was habe ich hier, 2 plus 7 plus 0. Ich fange natürlich 0, mit 0 an zu zählen. Also haben wir entsprechend eine 9. In der nächsten Funktionsaufruf steht eine 1 drin. Dann komme ich halt bei einer 10 raus und so weiter und so fort. Und dementsprechend, wenn ich dann hier noch anpasse, dass ich halt eben 5-mal die Größe von int habe, kann ich halt eben durch das Ergebnis in C iterieren, das heißt hier ein Array von der Länge 5 und kann mir halt die Ergebnisse ausgeben. Ja, und so kann ich dann halt anfangen, halt eben zu sagen, halt, was ich wie oft ausgeführt haben möchte. Und wenn ich jetzt eine Matrix-Multiplikation habe, dann kann ich das eben entsprechend anpassen. Diese Blockindexe sind dreidimensional, das heißt, ich habe einen x, y und einen z-Wert. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für den Vortrag, aber da kann ich dann natürlich halt unterschiedlichste Operationen mit ausführen, das sind unterschiedlichste Varianten nutzen. Genau. Wie funktioniert sowas dann? Also ich habe auch auf der GPU sowas wie Threads, auf der CPU. Da kann ich halt eben, die sind organisiert in Blöcken. Ein Block kann halt maximal 1024 Threads enthalten. Das ist so eine Vorgabe, die halt Nvidia an der Stelle gemacht hat. Und da kann ich dann halt eben jetzt so meine Addition halt durchführen. Das heißt also, so wie ich das gerade gemacht habe, kann ich das maximal 1024 Mal machen. Danach muss ich das halt irgendwie anders sortieren. Und zwar halt eben in einem mehrdimensionalen Thread-Block, wo ich dann halt eben 1024 mal 1024 mal 64 Threads irgendwie organisieren kann. Ob ich die dann alle eindimensional mache oder zweidimensional oder dreidimensional, das hängt halt vom Problem ab. Das hilft aber halt eben dem Stream-Prozessor, das auf seine einzelnen Cores zu verteilen. Das heißt, das ist notwendig, damit er das intern halt verteilen kann, um halt das maximale Ergebnis rauszuholen. Denn wenn ich jetzt die Addition habe, habe ich jetzt nur eine Operation. Das ist ja alles fein, die dauert für alle gleich. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Schleife reinmache und die laufen unterschiedlich lange, dann durchläuft immer die Instruktionen werden immer durchlaufen, aber in einigen Blöcken warten die dann halt, bis der andere halt seine Schleife durchlaufen hat. Und so habe ich dann sowas, sogenannte Thread Diversion. Und das hilft eben hier, das zu vermeiden und zu minimieren. Das Ganze kann man noch größer treiben, wenn ich dann halt eben diese Dimension nicht ausreicht und ich habe noch mehr Sachen, die ich berechnen will, kann ich halt ein Grid machen und dann kann ich das halt noch größer machen. Das ist jetzt halt viel Thread-Organisation, das ist dann viel Pain, wenn man das dann halt mal entwickelt, das halt alles noch zu organisieren. Das ist alles ganz gut, wenn das, solange es noch gut läuft, aber wenn da irgendwann mal ein Ergebnis rauskommt, was halt nicht so ist, wie man sich das vorstellt, dann macht es sehr viel Spaß, das Ganze rauszufriemeln, wo da halt irgendwo der Fehler ist. Hier sieht man das nochmal aufgeteilt hat, also der Scheduler teilt halt eben diese Blöcke, die man vorher definiert hat, eben auf und das hilft dabei, wenn ich eine GPU mit zwei Prozessoren habe, dann kann ich das halt eben so aufteilen, wenn ich eine mit vier oder mehr habe oder sowas, dann kann ich es halt so aufteilen, dann ist das Programm auch unabhängig von der jeweiligen GPU, die im System ist. Puh, eine Menge Theorie, denke ich. Klar, Dinge werden dann kompliziert. Die Datenmenge, die ich bearbeiten musste, ist halt eben für 430.000 Artikel des Washington Post Text Archives. Das ist schon auf der Festplatte deserialisiert in JSON-Dingern 7 GB groß. Wenn ich das halt in den Speicher lade, dauert das schon mal eine Weile. Und wenn man das dann halt noch dann irgendwo in die CPU reinschiebt, ist das halt auch schwierig. Und außerdem, wie man gerade gesehen hat, ich kann halt eben nicht meine fancy Bibliotheken verwenden, also mit irgendwelchen Arrays oder Dictionaries oder sowas arbeiten, sondern nee, ich habe dann halt eben Pointer und ich habe viel Pointer-Arithmetik und wenn ich dann, da habe ich keine Möglichkeit einfach mal zu sagen, immer die Länge von dem Array gerade heraus, sondern das muss ich halt immer irgendwie wissen oder als Parameter halt mitgeben oder sowas irgendwo reinschreiben, damit ich weiß, wie viel muss ich da durchiterieren und wer das halt eben mal in C gemacht hat, der weiß, dass das halt alles schön ist, wenn es funktioniert, aber bis dahin ist das halt doch ein schmerzhafter Weg unter Umständen. Klar, es muss alles für CUDA kompiliert werden. Das Witzige ist halt, dass diese Graphcodes, wie man ja vorhin gesehen hat, je nachdem wie viele Features ich dort erkannt habe, sind diese Graphen ja halt auch unterschiedlich groß und daher sind halt auch die Matrizen halt unterschiedlich groß. Das heißt also, ich muss immer gucken, in dem Zyklus vergleiche ich eine Matrix 9x9 mit einer 16x16. Da muss ich halt so und so lange durchgehen und so weiter und so fort. Das war sehr spannend, das alles rauszulösen. Gut, ich kann nicht weiter darauf eingehen. Als Recap ist halt eben, ja, man muss Memory Management machen. Das heißt, die Verbindung ist halt auch lahm, halt über PCI Express. Vergleichsweise ist das, glaube ich, in meinem Problemfall gar nicht mal so groß. Aber Memory ist kleiner als der Hauptspeicher. Wenn ich die 7 GB in meinen internen RAM lade, kann ich die nicht in meiner 3 GB großen GPU verwenden. Das heißt, ich muss das schon immer halt vorsortieren. ich brauche irgendwo halt meine eigenen passenden Datenstrukturen, um das zu machen. Vor allen Dingen, wenn es halt komplexere Daten sind als jetzt eine einfache Matrix. Und mit den Dictionaries dazu wird es halt immer schwieriger. Und diese Sachen müssen halt alle irgendwo organisiert werden innerhalb dieser Thread-Blocks und in den Grids und der Zugriff auf den Speicher. Wie gesagt, mit welchem Index, wie lange darf der laufen und so weiter und so fort. Darüber hinaus gibt es noch einige Themen, die man halt mit CUDA halt machen kann. Ich kann natürlich auch Shared Memory machen. Mittlerweile gibt es ganz fancy Methoden, wie ich halt eben den Speicher innerhalb der GPU mit dem RAM verknüpfen kann, sodass ich halt eben wenn ich halt einen Speicherbereich allokiere, kann ich dem CUDA sagen, verwende halt beides mit irgendwo und wo du speicherst, ist mir egal und wie du es transferierst, brauche ich auch nicht wissen. Ich will halt nur irgendwie halt mehr nutzen, als eigentlich da ist. Und CUDA kann das relativ gut verstecken. Ansonsten, wenn man halt auch innerhalb, also ich habe in meinen Algorithmen zum Glück keinen Punkt gehabt, dass ich halt irgendwo Zwischenergebnisse in anderen Stufen halt brauchte. Aber wenn man das natürlich halt hat, dass man halt eben zwei Prozesse hat, die ein Zwischenergebnis produzieren, was von einem dritten gebraucht wird, dann habe ich halt irgendwo halt ein Shared Memory, wo ich das irgendwo ablegen muss. Und da kommt dann halt Synchronisierung noch mit rein, dass ich halt sage, okay, du musst so lange warten, bis das und das da ist oder alle Blocks fertig sind. Hatte ich zum Glück nichts mit zu tun. Aber das sind natürlich auch nochmal Themen, die dazukommen. Dann gibt es noch die Organisation für Concurrency Management. Dynamic Parallelism ist auch sehr interessant, dass ich halt eben aus einer CUDA-Funktion eine andere CUDA-Funktion aufrufen kann. Das heißt also, ich habe nicht immer nur den Punkt, dass ich eine Funktion aufrufen kann, sondern ich kann dann halt auch wirklich halt sagen, jetzt habe ich das, wenn ich das berechnet habe, dann will ich die Sortierfunktion nochmal aufrufen. Die ist dann auch wieder parallel und das ist auch eine ziemlich coole Variante, die man hat, die es eigentlich sehr nah an dem normalen Entwickeln macht, wie man ein normales Programm strukturieren würde. Gut, aber dann kommen wir mal zu den Ergebnissen, die ich jetzt hier mit meiner Problemstellung dort produziert habe. Wie zu erwarten ist eben CUDA, dadurch, dass halt der Algorithmus halt sehr gut parallelisieren kann, performt da sehr gut. Ich habe jetzt hier mal die sequentielle Variante gemacht und hier sieht man das so ungefähr bei 100.000 Elementen. Da braucht halt eine sequentielle CPU um die Größenordnung 5 Sekunden. Wenn ich das mit Threads mache, ich kann natürlich auch mit den Algorithmus mit Threads parallelisieren, da hatte ich hier auf meiner Maschine, glaube ich, 5 parallele Threads, dann komme ich da halt schon deutlich weniger, bin ich irgendwo bei so einer Sekunde. Wenn ich das halt mit CUDA mache, dann bin ich halt irgendwo hier im 0,1 Bereich oder bin ich hier 0,1 Bereich. Das ist natürlich alles ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil der CPU und die GPU laufen mit ganz anderen Taktraten und hier und da. Und das kann man jetzt nicht so nehmen, aber man sieht halt eben, dass es um Größenordnung schneller geht. Und auch wenn man, das ist auch noch besonders schön, wenn man eben das Ganze mit unterschiedlichen Modellen anschaut. Ich habe hier mal so einen Low-End-Computer, so einen Jetson Nano verwendet mit 128 Cores. Der braucht dann halt eben hier für so eine Größe 100.000 eben sind wir hier 100.000, irgendwas bei im Sekundenbereich. Wenn ich halt die Anzahl der Kerne verdoppel, dann reduziert sich auch die Laufzeit um die Hälfte, beziehungsweise halt eben noch weiter. Das heißt also, das skaliert halt mit der Anzahl der Kerne, das lässt sich halt einfach sehr schön parallelisieren und wenn ich halt größeres Problem habe, kann ich halt mit mehr Kernen das Problem schneller lösen, fast linear, und das ist natürlich sehr cool. Das ist aber auch, das hat jetzt nichts mit der GPU zu tun. Selber sieht man halt auch auf Multicore-CPUs. Also auch hier, wenn ich halt eben quasi halt ein Vielfaches der Menge an Kernen in der CPU da drauf werfe, dann lässt sich das Problem auch sehr schön lösen. Im besten Fall mit der Hardware, die wir getestet haben, im Vergleich zu einem sequentiellen Algorithmus, habe ich halt eine 225-fache Beschleunigung erreicht. Juhu! Was haben wir als Ergebnis, kann man mitnehmen? Also spezialisierte Prozessoren sind durchaus im Trend und die Probleme, die man da hat, sind, glaube ich, gar nicht so fern. Also man trifft es halt häufiger an, als man denkt, aber dadurch, dass man halt gar nicht diese Varianten halt so kennt, würde man gar nicht erst damit anfangen, halt das Problem zu lösen. GPUs können für General Purpose Computing eingesetzt werden, wie man gesehen hat. Das sind halt auch eigentlich relativ normale Funktionen. Ja, ich habe halt das Speichermanagement und so weiter, aber es ist halt auch eine relativ normale Funktion, wie man sonst auch Sachen programmieren würde. Es ist nicht so kompliziert. als C++-Entwickler, wenn man das Ganze mit diesem Memory Management halt eh kennt und sich dann mit den ganzen Datenstrukturen und Pointern eh mit befasst, dann ist es, glaube ich, nicht so easy. Aber wenn man jetzt als Java-Entwickler da hinkommt und sagt halt, ja, der Garbage Collector wird es schon irgendwie lösen, dann muss man sich da einfach nochmal wieder reinfinden. Und klar, große Datensätze, viel Datenmanagement, große Datenstrukturen und ja, ihr habt wahrscheinlich einen Use Case für massive Parallelisierung. Maybe. That's it. Danke. Gibt's Fragen? Ja. Danke. Okay. Ja, hier vorne. Es gibt ein Mikrofon. Kleinen Moment. Maximale Wegstrecke ist auch immer ein gutes mathematisches Problem zu lösen.
Du hattest jetzt gerade gesagt, das Leben wäre einfach, wenn man so mit C und C++ schon was gemacht hätte. Aber eben hattest du erzählt, dass das war, glaube ich, bei den unterschiedlich großen Feature-Matrizen, du die Orga der Verarbeitung selber machen musst. Ja. Das macht ja der C++-Mensch normalerweise nicht. Wie viel zusätzlicher Aufwand kommt dadurch?
Ja, man muss schon einiges an Gehirnschmalz dann reinstecken, oder zumindest ging es mir so, um halt eben zu sagen, okay, ich habe halt, ich muss für jede Matrix halt wissen, wie groß ist sie oder wie groß ist das Dictionary. Ich muss mir dann, dadurch, dass ich ja halt irgendwo alle in einem Schwung erstmal reingeladen habe oder alle, die ich berechnen wollte, reingeladen habe, das war halt dann mehrere Pointer-Arrays. Da muss ich mir dann halt eben natürlich merken, wo die Offsets sind, bis wohin geht die Matrix, wie groß ist sie, wo fängt die nächste an und so weiter, um das dann halt immer wieder über die Block-Dinge halt zu verorten. Wenn ich dort jetzt diesen einen Berechnungsschritt mache, wo fange ich an in dem Array zu suchen oder wo beginnt die Matrix oder das Dictionary und wie lang geht es, um da halt die Iterationen, also die Schleifen auch entsprechend lang laufen zu lassen. Das war jetzt in dem Fall schon ja, ein großer Teil, sich damit zu beschäftigen.
So wie du das gerade beschreibst, klingt das für mich, als ob du sozusagen vor dem Editor sitzt und da drauf guckst. Aber wenn ich mir, was hast du gesagt, 430.000 Artikel aus dem Washington Post Text Archive, da weißt du ja erstmal gar nicht, wie groß die Feature-Matrizen sind. Je nachdem, was du für eine Abfrage hast, wechselt das. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Also ich habe mir das, hab das so gehabt, ich habe dir diese Feature oder die Graph-Codes halt in JSON-Arrays als File auf der Platte liegen und habe sie dann halt natürlich halt erstmal eingelesen. Und beim Einlesen von JSON konnte ich mir natürlich dann halt immer gucken, wie groß sind die einzelnen Elemente. Habe mir das halt eben in entsprechende Integer-Arrays oder Short-Integer-Arrays dann reingeschrieben, um mir das halt für alle 430.000 zu merken.
Und auf der Basis von der Information von diesen 430.000 hast du dann die Blöcke für die Verarbeitung organisieren müssen?
Genau.
Oh, okay.
Also das ist dann, man hat ja natürlich, also man kann halt auch in einem CUDA-Code halt eine Schleife verwenden, also das, weil man ja halt immer schaut, dass, wenn ich weiß, wie lang ist das, wie lange muss der laufen, dann, das geht schon ganz gut. Da ist halt eben die Gefahr, dass man diese Thread-Diversion hat, weil der eine Thread läuft dann halt wesentlich kürzer als der andere, weil die Matrizen größer sind. Das war auch ein Punkt, den ich dann vermutet habe, dass der halt die Performance drastisch beeinflusst. Zum Glück tut das nicht. Also es war kein großer Effekt festzustellen.
Dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen auf der Slide 27, wenn du da mal gerade reinblätterst.
27?
Da, genau die.
Ja.
Da ist, wenn ich das richtig sehe, das grüne CUDA bei dem letzten 728.618 nicht, bei dem davor, kann ich jetzt nicht richtig sehen.
Genau, die sind nicht dabei. Die Werte, weil wir diese nicht gemessen haben, weil in dem Experiment, in dem die GPU, die ich da verwendet habe, hat nicht genug Speicher gehabt, um die Menge an Daten halt komplett zu laden.
Also skaliert mit oberer Grenze?
Der Speicherbereich ist natürlich irgendwo halt das Limit. Ne? Also es hat eine NVIDIA A100 GPU, die hat 80 GB Speicher. Da kann man natürlich schon mal eine Menge reinpacken. Aber das ist auf jeden Fall ein Limit. Ne? Das war halt irgendwo jetzt für mich in der Arbeit nicht mehr relevant. Das kann man natürlich halt auch in Charts aufteilen Oder wenn man eine Multi-GPU hat, dann kann man natürlich die eine Hälfte dahin schicken, die andere Hälfte dahin. Da gibt es natürlich auch Varianten.
Aber die PCs, die PC-Variante, die hat diese 728.000 Yuan auch in elender Zeit geschafft.
Ja.
Was war das für eine Maschine?
Es war ein Intel i5 5400 mit 16 GB RAM.
Okay, also ich will das jetzt nicht.
Okay. Keine weiteren Fragen? Alle erschlagen, alle fertig für das Social Event? Wunderbar. Dann, ja, nochmal vielen Dank und viel Spaß auf dem Event.